Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie herzlich zur Sendereihe Durch die Bibel. Weiterhin im Mittelpunkt das Matthäusevangelium. Ungefähr 3 Jahre, so schätzt man, war Jesus mit seinen Jüngern in Israel unterwegs. Hat die Jünger zunächst als Apostel ausgesandt, wie es heißt, zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Musste dann aber zur Kenntnis nehmen, dass das Volk Israel als Ganzes ihn nicht als Messias annehmen wollte. Daraufhin wandte er sich verstärkt auch nichtjüdischen Menschen zu. Eine Stadt im äußersten Norden Israels wird schließlich zum Ausgangspunkt einer Reise, die für ihn zu seiner letzten Reise wird. Jesus weiß, was ihm bevorsteht. Mehrmals weist er seine Jünger darauf hin. Zusammen mit ihnen zieht er immer weiter in Richtung Süden, bis er in die Nähe von Jerusalem kommt. Wieder teilt er seinen Weggefährten mit, dass er bald sterben wird, nennt erstmals auch Details zu seiner Verurteilung und wie man ihn quälen und hinrichten wird. Diese Ankündigung führt offenbar dazu, dass sich einige Jünger darüber Gedanken machen, wie es nach dem Tode Jesu weitergehen wird. Eine Frau taucht auf, die Mutter von 2 Jesusjüngern, und die hat eine ungewöhnliche Bitte an Jesus. Von dieser Bitte war in der vorangegangenen Sendung bereits die Rede. Heute erfahren Sie, wie die übrigen Jünger darauf reagieren, dass sich die Mutter von Jakobus und Johannes für ihre Söhne einsetzt. Den Bibeltext dazu finden Sie im Matthäusevangelium, Kapitel 20, Abvers 24. Nicht lange, nachdem Jesus abermals angekündigt hat, dass er bald in Jerusalem sterben wird, taucht die Mutter 2 Jünger bei ihm auf. Sie möchte für ihre 2 Söhne, Jakobus und Johannes, ein gutes Wort einlegen. »Lass diese, meine 2 Söhne, sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und den anderen zu deiner Linken, so ihr Wunsch.« Während sich Jesus auf die schwersten Stunden seines Lebens vorbereitet, denkt sie also bereits an die Zeit danach und an das Wohl ihrer Söhne. Jesus hört ihr zu, gibt ihr aber dann zu verstehen, dass die Ehrenplätze im Himmel nicht einfach willkürlich vergeben werden, sondern es werden eines Tages diejenigen belohnt werden, die sich in ihrem Leben voll und ganz für Jesus Christus eingesetzt haben. Nun melden sich die anderen 10 Jünger zu Wort, die gemeinsam mit Jakobus und Johannes interessiert zugehört haben. In Matthäus 20, Vers 24 wird berichtet, als das die 10 hörten, wurden sie unwillig über die 2 Brüder. Wissen Sie, warum sie unwillig wurden? Ganz einfach, weil sie ebenfalls gern die Zusicherung bekommen hätten, eines Tages im Himmel die Ehrenplätze einnehmen zu können. Weiter ab Vers 25. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, »Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht.« Das ist für die Jünger gewiss ein ganz neuer Denkansatz. Sie selbst sind stolz darauf, zu Jesus zu gehören und meinen wohl auch, dass andere Leute ihnen dafür Respekt zollen müssten. Und selbst untereinander hat sich vermutlich längst eine gewisse Rangfolge herauskristallisiert. Das alles stellt Jesus nun in Frage. Derjenige, der bereit ist, anderen zu dienen, der ist für Jesus der Größte. Was heißt das für Christen, die heute mit Wort und Tat ihren Glauben bezeugen? Lassen Sie es mich so ausdrücken. Wenn Sie für Gott, den Herrn, ein Lied singen wollen, dann versuchen Sie bitte nicht, alle anderen im Chor zu überstimmen. Wenn Sie das Evangelium predigen möchten, stoßen Sie andere Prediger nicht von der Kanzel. Und wenn Sie einen wichtigen Posten in einer Kirchenbehörde haben, dann sehen Sie bitte zu, dass Sie als Vorgesetzter anderen das Leben nicht unnötig schwer machen. Denn Jesus sagt, wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und er weist seine Jünger darauf hin, dass er selbst auch nach diesem Prinzip lebt. Vers 28. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Dieser Vers beschreibt mit wenigen Worten, worin Jesus seine Aufgabe hier auf Erden sieht. Er will sein Leben opfern zu einer Erlösung für viele. Dieser Vers ist übrigens zugleich die fünfte Leidensankündigung, die Jesus auf dem Weg nach Jerusalem macht. Der nächste Vers enthält wieder einmal eine geografische Angabe. Jesus und seine Jünger verlassen die Stadt Jericho und Jerusalem liegt südwestlich davon, keine 30 Kilometer entfernt. Ich lese die Verse 29 bis 31. Und als sie von Jericho fortgingen, folgte ihm eine große Menge. Und siehe, zwei Blinde saßen am Wege, und als sie hörten, dass Jesus vorüberging, schrien sie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Aber das Volk fuhr sie an, dass sie schweigen sollten. Doch sie schrien noch viel mehr: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Diese beiden Typen sind mir irgendwie sympathisch. Sie wissen, dass allein Jesus ihnen helfen kann und versuchen deshalb, durch lautes Schreien auf sich aufmerksam zu machen. Sie haben Angst, dass Jesus direkt an ihnen vorbeigehen könnte und sie selbst würden davon nicht einmal etwas mitbekommen, weil sie ja blind sind. Also schreien sie, auch wenn sie den anderen Leuten damit gehörig auf die Nerven gehen. Ihr Verhalten erinnert mich sehr an jene Frau aus Kapitel 15, die Jesus wegen ihrer kranken Tochter um Hilfe bat und ihn ebenfalls als Sohn Davids bezeichnete. In ihrem Fall hatte Jesus äußerst zurückhaltend reagiert und zu ihr gesagt: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Diese Frau war nämlich eine Heidin und lebte in dem Landstrich Syrophönizien. Irgendwie mutete es seltsam an, dass sie Jesus als Sohn Davids anredete. Dieser Ehrentitel nimmt ja Bezug auf König David und weist damit zurück in die Geschichte Israels. Von den beiden blinden Männern dagegen lässt sich Jesus diese Anrede gefallen, denn sie sind Juden. Weiter ab Vers 32. Jesus aber blieb stehen, rief sie und sprach: Was wollt ihr, dass ich für euch tun soll? Sie sprachen zu ihm: Herr, dass unsere Augen aufgetan werden. Eigentlich ist ja für alle Menschen klar ersichtlich, was die beiden blinden Männer wollen. Trotzdem fragt Jesus sie: Was wollt ihr, dass ich für euch tun soll? Warum diese Frage? Ich muss zugeben, ich weiß es auch nicht, aber ich habe den Eindruck, dass die beiden Blinden ausdrücklich sagen sollen, was sie von Jesus wollen, weil allein das schon so etwas wie einen therapeutischen Nutzen hat. Die Hilfesuchenden sollen einen Moment lang innehalten und sich überlegen, was sie wollen und warum sie es wollen und was sich in ihrem Leben ändern wird, sofern ihr Wunsch in Erfüllung geht. Ganz wichtig scheint mir das zu sein, wenn sich ein Mensch dazu entscheidet, Christ zu werden. Dann empfehle ich diesem Menschen: Sag es Jesus. Sage ihm, dass du erkannt hast, ich bin ein Sünder. Sage ihm, dass du sein Angebot der Sündenvergebung annehmen möchtest. Im ersten Johannesbrief heißt es ganz bewusst nicht: Wenn wir aber mit unseren Sünden vor Jesus spazieren gehen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Sondern es heißt: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ihm also sagen, dass wir Sünder sind. Also, der Wunsch der beiden blinden Männer, wieder sehen zu können, ist nur allzu verständlich. Dennoch fordert Jesus sie heraus, diesen Wunsch tatsächlich auch in Worte zu fassen. Sie tun es und bitten Jesus um Heilung. Wie er darauf reagiert, steht in Vers 34. Und es jammerte Jesus, und er berührte ihre Augen, und sogleich wurden sie wieder sehend, und sie folgten ihm nach. Diese unscheinbare Bemerkung »und sie folgten ihm nach« hat es in sich, wenn man bedenkt, dass Jesus nur noch wenige Kilometer von Jerusalem entfernt ist. Sein Leiden und Sterben ist in greifbare Nähe gerückt. Und er tut nichts dagegen, sondern scheint den Fortgang der Ereignisse sogar noch voranzutreiben. Gleich zu Beginn von Kapitel 21 wird das deutlich. Jesus und seine Jünger erreichen Jerusalem. Genauso unauffällig wie andere Leute auch, haben sie sonst die Stadt betreten. Diesmal kommt es jedoch anders. Wie ein Herrscher zieht Jesus in Jerusalem ein, führt den Menschen vor Augen, dass er den Anspruch erhebt, der König der Juden zu sein. Aus dem Tempel vertreibt er die Händler und verhält sich dabei so, als ob das Haus Gottes sein Haus wäre. Mutig und unerschrocken geht er dabei vor, obwohl die Situation immer mehr eskaliert. Er bleibt Herr der Lage. In den Versen 1 bis 11 wird der Einzug Jesu in Jerusalem geschildert. Er ähnelt dem feierlichen Einzug eines Königs, wenn dieser, etwa nach einer gewonnenen Schlacht, in die Hauptstadt zurückkehrt. Das Volk steht am Straßenrand und jubelt ihm zu. Man könnte auch von einem Triumphzug sprechen. Doch als sich Jesus, der angebliche König der Juden, der Stadt nähert, ereignen sich einige seltsame Dinge. Aus Matthäus 21 lese ich die Verse 1 bis 3. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Diese Ankündigung Jesu geht tatsächlich in Erfüllung. Jesus bekommt die Eselin und das Füllen. Und damit geht sogar eine alte Prophezeiung in Erfüllung, wie wir gleich noch sehen werden. Trotzdem würde ich das Ganze nicht als ein Wunder bezeichnen. Kann sein, dass Jesus bei seinem letzten Aufenthalt in Jerusalem mit Freunden über seinen Plan gesprochen hat, demnächst wieder in die Stadt zu kommen. Möglicherweise hat er bei dieser Gelegenheit mit ihnen ausgemacht: Kurz vor meiner Ankunft schicke ich zwei Jünger zu euch, damit sie die Eselin und das Füllen abholen. Ganz egal, ob es sich so zugetragen hat oder ob es doch ein Wunder war, auf jeden Fall wurde bereits rund 500 Jahre zuvor vom Propheten Sacharja vorausgesagt, was geschehen würde. Aus Matthäus 21 lese ich nun die Verse 4 und 5. Dort heißt es: Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Mit dem Ausdruck Tochter Zion ist die Stadt Jerusalem gemeint. Das Zitat stammt aus dem Buch Sacharja, Kapitel 9, Vers 9. Vollständig heißt dieser Vers: Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Sie merken schon, Matthäus hat nur bestimmte Teile des Bibelverses zitiert und einiges Wichtige ausgelassen. Ganz behutsam möchte ich der Frage nachgehen, was er genau weggelassen hat und welche Gründe es dafür geben könnte. Zunächst einmal fehlt der Jubelruf: Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze. Der Grund dafür ist naheliegend. Jesus kommt nach Jerusalem, um dort zu sterben. Erst wenn er ein zweites Mal zu uns auf die Erde kommt, wird das ein Anlass für fröhlichen Jubel sein. Des Weiteren fehlt in dem Zitat im Matthäusevangelium, dass der kommende König ein Gerechter und ein Helfer sein wird. Gerecht und siegreich lautet die wörtliche Übersetzung. Auch das wird erst dann der Fall sein, wenn Jesus ein zweites Mal auf die Erde kommt. Denn den Sieg gegen die Sünde und den Tod soll er ja erst noch erringen. Alles in allem kann man sagen, ja, wenn Jesus jetzt auf dem Rücken eines Esels nach Jerusalem kommt und von vielen Menschen empfangen wird, dann hat sich die Prophezeiung Sacharjas auf gewisse Weise erfüllt. Aber ein echter Triumphzug mit lauten Jubelrufen ist es noch nicht. Den wird es erst dann geben, wenn Jesus eines Tages wiederkommt. Die Tatsache, dass er auf dem Rücken eines Esels in die Stadt reitet, wird manchmal so gedeutet, als ob das ein Zeichen für seine Demut und Bescheidenheit sei. Dem ist aber nicht so. Zur Zeit Jesu war es tatsächlich üblich, dass ein König weder auf einem Pferd noch mit einem Rolls-Royce, sondern auf einem Esel seine Aufwartung machte. Pferde wurden im Krieg verwendet und Rolls-Royce gab es noch nicht. Aber der Esel, er galt als ein Tier, das den Frieden symbolisierte. Jesus kommt also wie ein König auf dem Rücken eines Esels nach Jerusalem, aber in Armut, wie der Prophet Zacharja sagt. Im Matthäus-Evangelium wird nun weiter berichtet, Verse 6 bis 9. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie: Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Möglicherweise hat Jesus nie zuvor diesen Weg genommen, um in die Stadt zu gelangen. Im Johannesevangelium gibt es eine Nebenbemerkung, die den Schluss zulässt, dass er zumindest bei einer Gelegenheit das sogenannte Schaftor benutzt hat. Durch dieses Stadttor wurden die Schafe getrieben, die als Opfertiere im Tempel dargebracht wurden. Doch diesmal ist alles anders. Wie ein König reitet Jesus in die Stadt hinein, und wie ein König wird er vom Volk empfangen. Für viele Leute am Straßenrand ist das möglicherweise die letzte Möglichkeit, ihn als König zu akzeptieren oder ihn bewusst abzulehnen. Fast bekommt man den Eindruck, dass Jesus die Israeliten ein letztes Mal damit konfrontieren will, dass er der Messias und der König der Juden ist. Die Verse 10 und 11. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte: Wer ist der? Die Menge aber sprach: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. In den folgenden Versen wird geschildert, wie sich Jesus über die Händler ärgert, die im Tempel ihre Geschäfte machen. Als er sie hinauswirft, gibt es einen kleinen Aufruhr. Eine ähnliche Szene hatte es bereits ziemlich am Anfang seines öffentlichen Wirkens gegeben. Einen Bericht darüber gibt es allerdings nur im Johannesevangelium. Zurück zu Matthäus 21. Daraus lese ich die Verse 12 und 13. Und Jesus ging in den Tempel hinein und trieb heraus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß die Tische der Geldwechsler um und die Stände der Taubenhändler und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Ganz schön heftig, wie Jesus zur Sache geht. Die Geschäftemacherei im Tempel muss wirklich schon groteske Züge angenommen haben, dass Jesus so wütend wird. Das Vorkommnis im Tempel führt mich zu der Frage, was er eigentlich in der kurzen Zeitspanne zwischen seinem Einzug in Jerusalem und seiner Gefangennahme in dieser Stadt alles erlebt und wo er sich überall aufhält. Diese Frage drängt sich einem spätestens dann auf, wenn man alle vier Evangelien des Neuen Testaments nebeneinander legt und die geschilderten Ereignisse schön in eine zeitliche Reihenfolge bringen will. In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal auf den sogenannten Einzug in Jerusalem zu sprechen kommen. Ein richtiger Triumphzug sieht anders aus. Das kann man schon daran erkennen, dass Matthäus zwar aus einer Prophezeiung Zacharias zitiert, aber bestimmte Passagen auslässt, weil noch nicht alle Voraussagen in Erfüllung gegangen sind. Jesus ist noch nicht der siegreiche Erlöser, sondern will es erst werden. Trotzdem präsentiert er sich den Israeliten letztmalig als König der Juden. Sie erinnern sich, mit diesem Anspruch war er immer an die Öffentlichkeit gegangen. Wenn man nun die Berichte in den vier Evangelien miteinander vergleicht, muss man meines Erachtens zu dem Schluss kommen, dass Jesus mehrmals, und zwar an drei verschiedenen Tagen, nach Jerusalem gekommen ist. Und zwar jedes Mal auf dem Rücken eines Esels und von Menschen bejubelt. Sollte Ihnen diese Theorie allzu gewagt vorkommen, weil Sie noch nie etwas davon gehört haben, so möchte ich Ihnen versichern, dass auch andere Theologen diese Theorie vertreten. Einige meinen, dass Jesus zweimal, andere meinen, dass er dreimal in Jerusalem eingezogen sei. Der Grund für diese Vermutung: die Schilderungen der Ereignisse in den vier Evangelien sind so unterschiedlich, dass man kaum von einem einzigen Einzug Jesu in Jerusalem ausgehen kann. Ich vermute, dass der Zeitablauf folgendermaßen war. Das erste Mal ist Jesus am Sabbat, also am Samstag, nach Jerusalem gekommen. Das schließe ich daraus, weil er an diesem Ruhetag im Tempel offenbar keine Händler und Geldwechsler getroffen hat. In Markus 11, Vers 11 wird berichtet, und Jesus ging hinein nach Jerusalem in den Tempel, und er besah ringsum alles, und spät am Abend ging er hinaus nach Bethanien mit den Zwölfen. Er ging hinaus nach Bethanien. Das heißt, Jesus und seine Jünger haben Jerusalem an diesem Abend verlassen, um in Bethanien zu übernachten. Am darauffolgenden Sonntag ging er zum zweiten Mal in die Stadt. Für die Juden war das der erste Tag der neuen Arbeitswoche. Deshalb traf er im Tempel, wie vorhin geschildert, auf Händler und Geldwechsler. Am Montag kam Jesus zum dritten Mal nach Jerusalem. Im Lukasevangelium wird berichtet, und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie. Danach ging er in den Tempel, um dort zu den Menschen zu sprechen. Und er lehrte täglich im Tempel, heißt es dort weiter. Was ich über diese drei Tage in Jerusalem eben gesagt habe, sind meine persönlichen Schlussfolgerungen. Aber gerade der Hinweis im Markus-Evangelium und später auch im Matthäus-Evangelium, dass Jesus und seine Jünger am Abend die Stadt verlassen haben, um in Bethanien zu übernachten, das lässt diese Aufteilung doch sehr glaubwürdig erscheinen. Der Einzug in Jerusalem wirkt jedes Mal so, als ob Jesus tatsächlich wie ein König empfangen würde. Andererseits ist es gewissermaßen nur ein Triumphzug mit angezogener Handbremse. Bestimmte Jubelrufe, die von Zacharja angekündigt wurden, wird es erst dann geben, wenn Jesus ein zweites Mal auf die Erde kommt. Dann wird zu hören sein, du Tochter Zion freue dich sehr und du Tochter Jerusalem jauchze. Der Schreiber des Hebräerbriefes erklärt sehr schön, warum es zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu einen großen Unterschied gibt. In Kapitel 9 heißt es dort, so ist Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Zurück zu unserem Bibeltext im Matthäusevangelium, Kapitel 21. Dort wird berichtet, wie Jesus die Händler und Geldwechsler aus dem Tempel vertreibt. Die entsprechenden Verse habe ich bereits vorgelesen. Nachdem die Geschäftemacher das Weite gesucht haben, wird es wieder unruhig im Tempel. Aber die Menschen, die nun herbeiströmen, sind Jesus willkommen. Ab Vers 14 ist zu lesen, und es gingen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel, und er heilte sie. Als aber die Hohenpriester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien, Hosianna dem Sohn Davids, entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm, hörst du auch, was diese sagen? Jesus antwortete ihnen, ja. Habt ihr nie gelesen, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet? Und er ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und blieb dort über Nacht. Hier wird also wieder gesagt, dass Jesus und seine Jünger am Abend Jerusalem verlassen und in Bethanien übernachten. Damit geht, gemäß meiner Aufstellung, die ich Ihnen vorhin vorgestellt habe, der zweite Tag zu Ende, den Jesus in Jerusalem verbringt. Ein dritter Tag folgt, wie man in Vers 18 entnehmen kann. Dort heißt es, als er aber am Morgen wieder in die Stadt ging, hungerte ihn. In der nächsten Sendung wird die Auslegung des Matthäusevangeliums genau an dieser Stelle fortgesetzt. Wenn Sie möchten, können Sie in der Zwischenzeit schon mal im Lukasevangelium nachlesen, wie für Jesus der dritte Tag in Jerusalem beginnt. Etwa in der Mitte von Lukas 19 wird dort der Einzug Jesu in Jerusalem geschildert. Wie ich vorhin erläutert habe, dürfte das für Jesus der dritte und zugleich letzte Einzug in die Stadt gewesen sein. Jesus hat die Stadt Jerusalem erreicht. Viele Menschen jubeln ihm zu. Unklar bleibt, ob sie wirklich bereit sind, ihn als Messias und als Erlöser anzunehmen. Des Weiteren trifft Jesus auf einige Menschen, die ihm gefährlich werden können. Doch er lässt sich nicht beirren, weicht nicht zurück, wenn brenzlige Situationen auf ihn warten. sondern manchmal scheint er den Fortgang der Ereignisse sogar noch voranzutreiben. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind.